Liebe Geschwister, wir wollen heute unsere Betrachtung des Epheserbriefes fortsetzen. Wir haben uns vorgenommen, diesen Brief vor einigen Zeit zu systematisch fortlaufend zu betrachten. Und wir stehen heute im Kapitel 4. Wir wollen die Verse 1 bis 6 im Kapitel 4 des Briefes von Paulus an die Gemeinde in Ephesus. Ich lese diesen Text für uns und wir wollen auf Gottes Wort hören. So ermahne ich euch nun, ich, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in euch allen. Soweit. Wir wollen noch beten, wir bleiben sitzen. Du allmächtiger Gott, der auch durch deinen Geist in unserer Mitte gegenwärtig bist, Herr, wir bitten dich, dass du unseren Verstand erleuchtest, dass wir diese Worte verstehen, dass wir uns darüber freuen, dass wir nicht einfach gleichgültig bleiben, sondern dass es uns bewegt, dass es uns Hoffnung vermittelt, sodass wir dich noch mehr verherrlichen können. Das ist dein Wille, dass deine Gemeinde dich verherrlicht, dass sie in der Liebe wandelt, in der Liebe zueinander und in der Liebe zu dir. Befähige uns auch dazu durch deinen guten und mächtigen Heiligen Geist. Amen. Amen. Am Anfang des Briefes, den Paulus an die Gemeinde in Ephesus schreibt, hat der Apostel den Plan Gottes dargelegt, erklärt. Und es geht ihm diesen Plan, dass Gott sich ein Volk aus Juden und Nichtjuden, aus Heiden ausgewählt hat und es unter der Führung Jesu auch zu einem einzigen Leib vereint hat. Ein Leib. Nicht mehr Juden einerseits und Heiden andererseits, sondern ein Leib, die Gemeinde, bestehen aus Juden, die die Verheißung im Alten Testament bekommen haben, und Heiden, die neu dazugekommen sind, unter einem Haupt, Jesus Christus. Paulus hat zwei wichtige Dinge gesagt, gelehrt über diesen Plan Gottes. Zunächst hat er gesagt, dass dieser Plan, den hat sich Gott vor Grundlegung der Welt ausgedacht. Das ist nicht etwas, was Gott neu erfunden hat, sondern vom Anfang an. Vor Grundlegung der Welt sogar hat er sich diesen Plan ausgedacht. Und dieser Plan wurde im Alten Bund, im Alten Testament geheim gehalten. Es war verborgen. Es gab zwar Hinweise darauf, aber das war im Allgemeinen für die Menschen unklar, verborgen. Nun aber wurde dieser Plan den Aposteln Jesu Christi und insbesondere Paulus bekannt gegeben. Und Paulus erläutert diesen Plan in den ersten drei Kapitel des Epheserbriefes. Im Kapitel 4 dieses Briefes und in den folgenden Kapiteln geht nun Paulus auf die praktischen Folgen dessen ein, was er in den Kapitel 1 bis 3 erklärt hat. Die praktischen Folgen. In den ersten drei Kapiteln haben wir sehr viele Lehren, sehr viele Informationen. Jetzt haben wir sehr viele imperative Befehle, die Paulus der Gemeinde gibt. Und zum besseren Verständnis, bevor wir uns jetzt mit diesem heutigen Text befassen, möchte ich kurz zusammenfassen, was wir über diesen Plan gelernt haben bisher. Diesen Plan Gottes, den er in den drei ersten Kapiteln dargelegt hat. Paulus erklärt im ersten Kapitel, dass Gott Menschen aus dieser Welt herausgenommen hat, erlöst hat, damit sie ihn für immer preisen. Wir sind erkoren, erlöst, damit wir diesen Gott in der Ewigkeit preisen, damit wir zum Preis seiner Herrlichkeit dienen. Gott tat dies nach seinem Wohlgefallen aus freien Stücken und nicht aufgrund dessen, was er über diesen Menschen wusste. Das war sein freier Entschluss, sie zu retten. Diejenigen, die er berufen hat, wurden in Jesus Christus auserwählt und haben in ihm, in Jesus Christus, alle möglichen Segnungen empfangen, die man sich vorstellen kann. Das erläutert Paulus in diesem wunderbaren ersten Kapitel des Briefes. Sie wurden insbesondere durch sein Blut gewaschen und mit dem Heiligen Geist versiegelt, sodass sie nicht mehr verloren gehen können. Paulus erklärt dann im zweiten Kapitel des Epheserbriefes, dass wir durch Gnade, durch den Glauben, genauer gesagt mittels des Glaubens und nicht aufgrund unserer guten Taten gerettet sind. Das ist nicht, weil wir etwas getan hätten, dass Gott uns gerettet hat, sondern aus Gnade. Und nur der Glaube kann uns vor ihm rechtfertigen. Eine wichtige Errungenschaft der Reformation. Es wurde im Laufe der Geschichte auch vergessen. Es ist in den Hintergrund auch geraten. Aber das wurde wieder entdeckt und das ist sehr wichtig, dass wir an diese wichtigen Lehren heute halten. Dann erklärt Paulus bis zum Ende vom Kapitel 3, dass Gott keinen Unterschied mehr macht zwischen dem jüdischen Volk und den Heiden, die berufen wurden. Beide wurden in einem Leib vereint, um einen einzigen Leib zu bilden, die Kirche, die Gemeinde. Paulus erklärt, dass wir durch den Glauben an die Botschaft des Evangeliums gerettet werden. Das Evangelium ist die gute Nachricht, dass Jesus für Sünder gestorben ist. Diese Botschaft wurde ihm, dem Apostel Paulus, anvertraut und er betet, dass die Gläubigen durch den Glauben an Jesus Christus mächtig gestärkt werden. In den nächsten Kapiteln, den wir heute anfangen zu betrachten, baut Paulus auf das auf, was er vorher gesagt hat. Wie gesagt, das sind die Implikationen, die Konsequenzen von diesen Lehren. Und er fordert die Gläubigen auf, so zusammenzuleben, dass sie die von Gott gegebene Einheit in der Welt deutlich zeigen. Es gibt ein Wort auf Deutsch, das besser zu sagen, verkörpern. Es muss sichtbar sein. Die Welt muss sehen, was in uns geschehen ist. Man spricht in vielen christlichen Kreisen von Orthodoxie, das heißt von dem rechten Glauben. Aber wahre Christentum zum wahren Christentum gehört auch Orthopraxis, eine richtige Praxis, eine Anwendung von den Dingen, die wir glauben. Wir fangen mit dem ersten Vers vom Kapitel 4. So ermahne ich euch nun, ich der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Es geht hier darum, in der Einheit zu leben aufgrund unserer gemeinsamen Berufung. Paulus spricht hier im Vers 1 von einer Berufung. Einen Ruf, aber Berufung ist mehr als Ruf, die wir empfangen haben. Es ist ein Wort, das das Neue Testament auch verwendet, um zum Beispiel von der Berufung der Apostel zu sprechen. Paulus sagt, er wurde zum Apostel berufen. Das ist seine Berufung. Er wurde dazu bestimmt. Und so wie der Apostel Paulus oder die Aposteln, die 12 Aposteln zu einem Dienst berufen wurden, ist auch jeder von uns, jeder Christ dazu berufen, für Gott zu leben. Das ist unsere heilige Berufung. Weil Gott uns diese Gnade erwiesen hat, sind wir dazu berufen, ein Leben zu führen, das ihm würdig ist. Es geht um ein würdiges Leben, das wir führen sollen. Wandel, er spricht hier von einem Wandel im Glauben, von einem würdiges Wandeln im Glauben. Und das bedeutet hier, in Übereinstimmung mit dieser Berufung zu leben, die Gott uns auch gegeben hat. Wir können nicht so weiterleben, wie wir gelebt haben, bevor wir Gott kannten. Es geht nicht, dass wir sagen, ich bin Christ, aber ich lebe weiter, wie ich damals gelebt habe, als ich Gott nicht kannte. Paulus gibt sich selbst als Beispiel und er zeigt, was das bedeuten kann, dieser Berufung würdig zu leben. Er zeigt, wie weit unsere Hingabe an Gott gehen kann, weil er dem Ruf Gottes treu geblieben ist, sitzt der Apostel Paulus, jetzt im Gefängnis. Deshalb sagt er, ich fordere euch auf, ich, der Gefangene des Herrn, weil ich dazu berufen wurde, Apostel der Heiden zu werden, sitze ich jetzt wegen dieser Berufung im Gefängnis. Aber ich schäme mich nicht dessen. Ich freue mich sogar. Das Leid, sagt die Schrift, dass wir erfahren können in dieser Welt, weil wir dieser Berufung treu sein wollen, ist nichts im Vergleich zu unserer himmlischen Berufung. Zu der Herrlichkeit, zu der wir berufen sind, wenn Jesus Christus wiederkommt und uns mit sich nimmt. Wir sehen in diesen Dingen zum einen eine göttliche Facette, aber auch ein menschliches Aspekt der Erlösung. Gott ist derjenige, der nach seinem Wohlwollen ruft. Berufung bedeutet, dass Gott derjenige ist, der die Initiative ergreift und uns ruft. Aber wir sind auch eingeladen, besser gesagt aufgefordert, das ist hier ein Imperativ, was wir lesen, unsere Beziehung zu ihm zu festigen. Gott beruft uns, unsere Verantwortung ist, in dieser Beziehung zu leben, sie zu erhalten, sie zu bewahren und sie zu festigen mit den Mitteln, die Gott uns gibt. Der Apostel Petrus, ein anderer Apostel, erklärt dies in seinem zweiten Brief wie folgt. 2. Petrus 1, Vers 10. Darum, Brüder oder Geschwister, Brüder und Schwestern, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Wir sehen diese zwei Aspekte. Gott hat uns berufen, aber wir müssen daran arbeiten, diese Beziehung zu Gott aufrechtzuerhalten. Es wird erzählt, dass Alexander der Große einmal mit einem wenig empfehlenswerten Menschen zu tun hatte, der ebenfalls Alexander hieß. Also kein Alexander, der einen guten Ruf hatte. Und das warf natürlich einen Schatten auf den großen Alexander. Alexander der Große soll zu ihm gesagt haben, entweder du änderst deine Lebensweise oder du änderst deinen Namen. Dazu sind wir als Christen aufgerufen. Wir müssen unsere Lebensweise ändern, sodass sie unserem Namen und unserer Stellung in Jesus Christus gerecht wird. Das Leben in der Einheit zeigt sich durch einen gemeinsamen Charakter aller Christen. Das sehen wir in den folgenden Versen. Indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Wenn wir zum Glauben an Jesus Christus finden, wird unser Charakter zwangsläufig durch den Geist Gottes neu gestaltet, neu geformt. Unsere Denkweise ändert sich. Ich kenne viele Christen, die können bezeugen, dass sie, seitdem sie Christen sind, nicht mehr so denken, wie sie früher gedacht haben. Sie haben andere Prioritäten, andere Ziele, andere Verhalten, andere Gewohnheiten. Unsere Ansichten, Werte und Einstellungen werden, sollten zumindest, radikal verändert werden, um sich dem Wesen und Charakter Jesu Christi selbst anzupassen. Es geht darum, dass wir Jesus Christus ähnlicher werden. Wir werden das natürlich in diesem Leben nie schaffen, aber das soll unser Ziel sein. Das ist nichts, was wir selbst produzieren können, sondern das ist ein Zeichen echter Bekehrung, weil der Geist Gottes in jedem Kind Gottes wirkt und daran arbeitet, auch unseren Charakter zu verändern, dass wir Jesus Christus ähnlicher werden. Das lehrt Paulus im 2. Korintherbrief. Jesus hat in dem hohepriesterlichen Gebet in Johannes 17 gebetet, dass wir eins sein sollen, wie er und der Vater eins sind, damit die Welt erkennt, dass der Vater ihn gesandt hat. Wir sehen auch, warum die Einheit so wichtig ist, damit die Welt durch diese Einheit zwischen Christen erkennt, dass er die Wahrheit ist, dass der Vater ihn gesandt hat. Ein wichtiger Aspekt unseres christlichen Lebens ist deshalb die Einheit, die unter uns herrschen soll. Und diese Einheit muss man auf zwei Arten bewahren. Das ist, was Paulus hier lehrt. Sie muss zunächst in unserem inneren Wesen gepflegt werden. Einheit muss in unserem Inneren gepflegt werden. Und zweitens, sie muss aber auch nach außen hin gelebt werden, praktiziert werden. Zunächst muss sie in uns, in unserem Inneren gepflegt werden. Einheit bedeutet nicht Gleichförmigkeit, Monotonie. Innerhalb der Gemeinde gibt es eine große Vielfalt, das müssen wir erkennen. Eine kulturelle Vielfalt. Wir sind ein gutes Beispiel. Wir haben hier Menschen, die aus verschiedenen Kulturen kommen. Unterschiedliche Persönlichkeiten. Es gibt fröhliche Menschen, es gibt ernsthafte Menschen. Das ist die Vielfalt, die in der Gemeinde herrscht. Aber trotzdem sind wir eins. Diese Vielfalt soll kein Hindernis für die Einheit sein. Die Vielfalt, die im Leib Christi existiert, erfordert von uns eine verständnisvolle Haltung gegenüber anderen. Weil der andere eine andere Persönlichkeit hat, müssen wir geduldig sein. Wir müssen die anderen ertragen, auch wenn wir nicht verstehen, wie sie denken. Diese Haltung zeichnet sich durch vier Eigenschaften aus, die Paulus hier nennt. Vier Eigenschaften: Demut, Sanftmut, Geduld und als Krönung Liebe. Demut. Demut ist das Gegenteil von Stolz. Stolz führt oft zu Spaltungen, zerstört die Einheit unter uns, weil jeder um jeden Preis Recht haben will. Ein stolzer Mensch will immer das letzte Wort haben. Ein demütiger Mensch versucht nicht immer zu gewinnen. Ein demütiger Mensch will nicht immer der Erste sein, es kostet, was es wolle. Selbst wenn er im Recht ist, das müssen wir lernen. Es kann sein, dass wir Recht haben. Es ist nicht so, dass jeder Recht hat. Wir müssen lernen, nicht immer zu gewinnen. Ein demütiger Mensch weiß, wann er schweigen muss, wann er zurücktreten muss, um die Gemüter zu beruhigen. Das ist eine wichtige christliche Tugend, die wir lernen müssen, die ich selbst lernen muss, weil es auch mein Problem ist. Sanftmut. Die hier erwähnte Sanftmut ist ein Synonym auch für Bescheidenheit. Sie beschreibt die äußere Haltung einer demütigen Person. Sanftheit oder Sanftmut bedeutet nicht Schwäche. Das ist nicht Synonym für Schwäche. Jesus war sanftmütig. Er sagt, ich bin demütig und sanftmütig, lernt von mir. Und trotzdem hatte Jesus eine sehr starke Persönlichkeit. Geduld. Die Geduld, von der hier die Rede ist, ist die Haltung, nicht in Wut zu geraten, wenn etwas nicht so schnell oder so läuft, wie wir es erhofft haben. Irgendwas passt mir nicht einfach. Und trotzdem soll ich die Ruhe bewahren. Das gilt auch für die Veränderung, die wir von bestimmten Menschen erwarten und die nicht so schnell erfolgen. Wir müssen lernen, geduldig mit den anderen zu sein, mit ihren Schwächen und sie ertragen. Und die Liebe ist die Krönung von allen diesen Tugenden. Es ist das, was alle diese Gefühle zusammenhält. Und es ermöglicht, die Schwächen anderer zu ertragen. Das lesen wir zum Beispiel im 1. Korinther Brief, Kapitel 13. Dann kommen wir zu Vers 3. Diese Einheit muss auch nach außen gelebt werden. Und dieser Vers 3 ist wichtig, weil er uns dazu verpflichtet, die Einheit um jeden Preis zu bewahren. Und wenn wir lesen, bewahren, das bedeutet, dass diese Einheit nicht etwas ist, dass man etwas, was man schaffen muss. Die ist schon da. Die ist schon da. Jesus hat für die Einheit gebetet im 1. Johannes 17. Und der Heilige Geist ist dazu da, diese Einheit zu schaffen. Es ist nicht etwas, was wir mit unserer Kraft auch schaffen müssen. Es ist etwas, das der Heilige Geist bereits geschenkt hat. Und warum ist es so? Warum ist es so, dass wir diese Einheit nicht schaffen müssen, sondern bewahren? Paulus geht davon aus, dass der Heilige Geist in allen wahren Gläubigen wohnt und dass dieser Geist ein Geist der Einheit ist. Weil der Geist in jedem wahren Gläubigen wohnt, da ist die Voraussetzung da, dass Einheit eine Realität wird. Was uns Hoffnung gibt, dass die Einheit unter wahren Christen immer möglich ist. Ich sage unter wahren Christen, weil wenn die Einheit manchmal in Gemeinden nicht möglich ist, das ist vielleicht, weil einige keine echte Christen sind. Und was uns Hoffnung gibt, ist die Tatsache, dass der Geist Gottes in ihnen, in den Gläubigen, für die Einheit wirkt. Und zwar wirksam. Deshalb müssen wir mit dem Geist zusammenarbeiten, indem wir diese Einheit bewahren. Ich hoffe, es war verständlich. Einheit ist nicht etwas, was wir schaffen müssen, sondern es ist etwas, was wir bewahren. Deshalb müssen wir geduldig sein und nicht einfach, wir müssen sie erhalten. Wenn wir die Geduld verlieren, verlieren wir auch diese Einheit, die bereits besteht. Wir kommen zu den Versen 4 bis 6. Ein gemeinsames Bekenntnis garantiert die Einheit unter uns. Ein gemeinsames Bekenntnis garantiert die Einheit. Es kann keine Einheit in der Praxis geben, wenn wir nicht dasselbe glauben. Entgegen der Meinung vieler Christen heute, dass Glaubensbekenntnisse spalten. Man hört oft, wir haben kein Glaubensbekenntnis in unserer Gemeinde, weil es die Menschen spaltet. Jeder will unbedingt Recht haben, will diesen und jenen Punkt, und das lassen wir es lieber. Das Neue Testament bekräftigt, dass Glaubensbekenntnisse verbinden. Wir müssen nicht natürlich in allen Nebensächlichkeiten einer Meinung sein. Es gibt wichtige Dinge, es gibt sekundäre, nebensächliche Dinge. Aber zumindest müssen wir in den wesentlichen Punkten eines Sinnes sein. In den wesentlichen Punkten eines Sinnes sein. Schwester, wir haben keine Garantie, dass alle, die ein Glaubensbekenntnis unterschreiben oder mit den Lippen bekennen, automatisch gerettet sind. Es ist nicht, weil du sagst, okay, ich glaube das und das, dass du automatisch gerettet bist. Aber wir haben die Verheißung, dass diejenigen, die diese Dinge aufrichtig glauben, von denen hier die Rede ist, die die Schrift uns auch bezeugt, wenn du das aufrichtig glaubst, was die Schrift sagt und bekennst, dann bezeugt die Schrift, dass du gerettet bist. Sagt Paulus im Römerbrief, wenn du mit dem Mund Jesus Christus bekennst, dann wirst du gerettet. Es ist nicht darum zu sagen, Jesus Christus ist Herr, sondern darum zu bekennen, wer Jesus Christus ist. Und zum Beispiel der erste Johannesbrief ist ein gutes Beispiel von den Dingen, die wir glauben sollen. In den Versen 4 bis 6 zählt Paulus 7 Bestandteile, 7 Komponenten unseres Glaubens auf, die die Einheit der Gemeinde garantieren. Es sind 7 Dinge hier, die er erwähnt. Diese 7-fache Wiederholung des Wortes ein unterstreicht die Vollkommenheit des Prinzips der Einheit. 7 ist die Zahl der Vollkommenheit. Vollkommene Einheit wird hier angesprochen. Diejenigen, die solche Dinge bekennen, müssen sich bewusst sein, dass dies für das Leben der Gemeinde, dass das für das Leben der Gemeinde bedeutet. Es ist sehr wichtig. Es ist auch bemerkenswert, dass dieses Bekenntnis den Personen der Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiligen Geist, einen so wichtigen Platz einräumt. Wir haben vor kurzem gelernt, dass die drei Personen der Dreieinigkeit alle drei tätig sind bei unserer Erlösung und auch bei unserer Heiligung. Lass uns diese 7 Eigenschaften, also diese 7 Bekenntnispunkte oder Bestandteile betrachten jetzt. Die 2 ersten sind zusammen hier. Es gibt einen Leib und einen Geist. Vers 4, ein Leib und ein Geist. Der Leib ist hier der Leib Christi, keine äußerliche Institution. Wir dürfen nicht die wahre Gemeinde Jesu Christi mit der Institution Kirche verwechseln. Es gibt Gläubige in der Kirche, aber nicht alle, die in die Kirche gehen, sind gerettet und gehören zum Leib Christi. Wir müssen davon ausgehen, denn in einer Kirche, wenn das Wort Gottes treu verkündet wird, die Sakramente wie Taufe und Abendmahl gehalten werden und Gemeindezucht stattfindet in der Liebe, im Respekt des anderen, in der Fürsorge für den anderen, dass da wahre Christen sich versammeln. Der Leib Christi ist die Gemeinschaft aller Gläubigen, die durch das Blut Jesu erlöst und gereinigt wurden. Und diese Erlösten haben eines gemeinsam: der Geist Gottes wohnt in ihnen allen. Der Geist Gottes wohnt in allen, die gerettet sind. Und das ist sehr wichtig, das zu wissen. Das erklärt sehr, sehr viel. Und das ermöglicht auch viel in einer Gemeinde. Der Leib Christi lässt sich, ich gebe euch ein Beispiel, mit einer Perlenkette vergleichen. Diese Kette, eine Perlenkette, besteht aus vielen einzelnen Perlen, die durch eine gemeinsame Schnur miteinander verbunden sind. Es sind einzelne Perlen. Jede Perle ist einzigartig. Aber durch die Verbindung mit den anderen Perlen bilden sie eine einzigartige Kette. Ebenso sind die Christen durch den Heiligen Geist, der in ihnen wohnt, miteinander verbunden und bilden einen einzigen Leib, die Gemeinde Jesu Christi. Ein Leib, ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung durch eure Berufung. Drittens, es gibt eine Hoffnung. Der Geist Gottes erfüllt die Gläubigen mit einer gemeinsamen Hoffnung. Es gibt nicht Menschen, die etwas hoffen, andere haben eine andere Hoffnung. Wir haben alle, die wir Christen sind, die gleiche Hoffnung. Die Bibel nennt das die selige Hoffnung. Wir haben die Hoffnung, bei Christus zu sein und ihn von Angesicht zu sehen, ihm ähnlich zu werden, in Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Das ist die Hoffnung des Evangeliums. Kolosser 1, Vers 23. Das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Kolosser 1, Vers 27. Das ist die Hoffnung auf das Heil. 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Vers 8. Das ist die Hoffnung des ewigen Lebens. Titus 1, Vers 2. Das ist die glückselige Hoffnung und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, Titus 2, Vers 13. Es ist eine lebendige Hoffnung, 1. Petrus 1, Vers 3. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Hoffnung, von der hier die Rede ist, nicht in erster Linie das Ergebnis einer Reflexion ist, einer Überlegung ist, sondern durch das Wirken des Heiligen Geistes in unseren Herzen entsteht. Der, der zu Jesus Christus gehört, hat diese Hoffnung. Paulus hat im Kapitel 1, Vers 14 gesagt, dass der Heilige Geist das Unterpfand unseres Erbes ist. Wisst ihr, was ein Pfand ist? Es ist eine Garantie, dass wir die Dinge erben werden, die uns versprochen sind. Und durch den Heiligen Geist wissen wir, dass diese Hoffnung auf das ewige Leben Wirklichkeit ist, dass wir das erlangen werden. Weil Gott kein Gott der Lüge ist. Gott hält sein Wort, er hält, was er verspricht. Es kann also keinen echten Glauben ohne die Hoffnung auf das ewige Leben geben. Es gibt Christen, die sagen, ich glaube an Jesus, aber was nach dem Tod kommt, weiß ich nicht. Ich sage es nochmal, weil die Schrift das betont. Es kann keinen echten Glauben geben ohne Hoffnung auf das ewige Leben. Paulus sagt, wenn du das nicht glaubst, da kannst du leben, wie du willst. Da kannst du essen und trinken, denn morgen wirst du sterben. Viertens, es gibt einen Herrn. Das Neue Testament beschreibt die Gemeinde als einen Leib, dessen Haupt Jesus Christus ist. Haupt als im Sinne von Chef. Jesus ist unser Leiter, unser Führer, unser Chef. Das heißt, dass die Gemeinde sich ihrem Haupt, Jesus Christus, unterwirft und ihm gehorchen soll. Jesus kann nicht dein Heiland sein, ohne dein Herr zu sein. Ja? Kannst nicht sagen, er ist mein Retter, aber ich lebe, wie ich will. Er muss auch dein Herr sein. Es bedeutet auch, dass was wir lesen, dass Jesus Christus der Herr ist und dass es einen Herrn ist für alle, dass Christus sich in allen offenbart. Es gibt nicht Christen, die nicht wissen, dass Jesus der Herr ist. Jesus Christus offenbart sich allen, denjenigen, die er gerettet hat. Und dass Jesus Christus auch durch sie wirkt. Du kannst nicht Christ sein, ohne dass Jesus Christus in dir wirkt, weil du ihm gehörst. Und der wohnt in dir durch seinen Heiligen Geist. Fünftens, es gibt einen Glauben. Die Kirche bekennt einen gemeinsamen Glauben. Das bedeutet einerseits, dass jedes einzelne Mitglied mit seinem Mund bekennt, dass Jesus der Herr ist und dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat. Ich habe diesen Vers schon zitiert, Römer 10, Vers 9. Wenn du in deinem Herzen das glaubst, wirst du gerettet werden. Das ist der Glaube, der rettet. Es bringt dir nichts, einen Glauben zu haben, der nicht rettet. Ein einziger Glaube rettet. Der Glaube an Jesus Christus als Heiland und Herr. Seine Auferstehung zu unserer Rechtfertigung. Aber das bedeutet auch, dass alle den für die Erlösung notwendigen Glaubensgrundsätzen bekennen sollen. Dieser Glaube, der rettet, es ist nicht nur ein Satz, das sind mehrere Sätze. Es ist ein Korpus, sagt man, eine Summe von Glaubenssätzen, von Dingen, die wir glauben, die wichtig sind. Das ist der Glaube, sagt Judas in seinem Brief, der den Heiligen ein für allemal überliefert wurde. Der Glaube ist deine persönliche Überzeugung, aber das ist auch ein Inhalt, den du glauben sollst, um gerettet zu werden. Du kannst nicht gerettet werden, wenn du nicht glaubst, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist. Du kannst nicht gerettet werden, wenn du nicht glaubst, dass Jesus der Herr, Gott ist. Du kannst nicht gerettet werden, wenn du Gott nicht gehorchen willst. Wenn du sagst, schön, dass es einen Gott gibt, aber ich führe mein Leben weiterhin, wie ich will. Ein Glaube. Sechstens, es gibt eine Taufe, eine einzige Taufe. Die Frage ist natürlich hier, was meint Paulus mit der Taufe? Meint er hier die Wassertaufe oder die Taufe im Heiligen Geist? Ist nicht klar. Also ich neige dazu zu denken, dass hier die Taufe im Heiligen Geist gemeint ist. Aber auf jeden Fall, das spricht von denselben Wirklichkeit. Denn die Wassertaufe ist auch ein Bild für eine innere Wirklichkeit. Und diese innere Wirklichkeit ist, dass wir durch den Heiligen Geist getauft worden sind. Die Taufe im Heiligen Geist ist nicht eine zweite Erfahrung für bestimmte Menschen, sondern die Schrift lehrt, ich weiß, dass einige nicht unbedingt einverstanden sind, aber die Taufe im Heiligen Geist ist das, was uns zu Teilhaber am Leib Christi macht. Wichtiger Vers dazu, 1. Korinther, Kapitel 12, Vers 13. Wir sind alle durch einen Geist in einem Leib hineingetauft worden. Die Wassertaufe ist das äußere Zeichen dieser unsichtbaren Veränderung. Die Art und Weise, wie diese Wassertaufe praktiziert wird, steht hier nicht in dem Mittelpunkt. Wenn Paulus sagt, eine Taufe, will er nicht sagen, wie wir taufen sollen, wen wir taufen sollen, sondern wichtig ist, was die Taufe hier bedeutet. Taufe bedeutet, dass der Heilige Geist Wohnung in dir gefunden hat, dass er deine Sünden gewaschen hat durch das Blut Jesu Christi. Das ist eine Wirklichkeit, die nur der Heilige Geist an uns anwenden kann. Es ist die Erfahrung der Wiedergeburt. Siebtens, Paulus betont, dass er auch nur einen Gott gibt. Wenn er sagt, es gibt nur ein Gott, greift er damit auf das sogenannte Schma Israel, das Glaubensbekenntnis des Volkes Israels, auf. Dieses Bekenntnis warnte die Israeliten vor dem Götzendienst. Es gibt nur ein Gott. Es gibt nicht viele Götter in der Welt, sondern du sollst nur dem Gott dienen, der dich errettet hat. Paulus sieht bei den Christen keine Gefahr des Götzendienstes, sondern will hier betonen durch diese Aussage, dass die Einheit der Gemeinde am deutlichsten in der Einheit Gottes selbst zum Ausdruck kommt. Gott ist eins, die Gemeinde, der Leib Christi soll auch eins sein. Durch unsere Beziehung zum Vater, zum Sohn und zum Heiligen Geist haben wir Christen ein Teil an dieser Einheit, an diesem Gott. Wir sind in Gemeinschaft mit dem alleinigen Gott durch Jesus Christus. Gott steht über allem, sagt Paulus, weil er größer ist als alles. Das deutet darauf hin, dass wir nicht auf der gleichen Ebene sind. Wenn du diesen Gott bekennst, musst du dich ihm unterordnen. Er ist über dich. Du bist nicht so stark wie er. Es soll dein Herr sein, dein König. Er ist größer auch als das, was wir uns vorstellen können, weil er über die gesamte Schöpfung herrscht. Er ist auch mächtig, um in deinem Leben große Wunder zu wirken, dir zu helfen, dich aus jeder Not zu befreien. Das ist ein großer, wunderbarer, herrlicher Gott, den wir haben. Er ist über allem. Es gibt niemand, nichts, was größer ist als Gott. Und dieser Gott, sagt uns auch Paulus, wirkt durch alle. Nicht nur, weil er allgegenwärtig ist, das ist nicht, was er in erster Linie meint, sondern weil er sich entschieden hat, sowohl die Starken als auch die Schwachen zu gebrauchen. Gott wirkt durch alle, meint, Gott wirkt nicht nur durch die Starken in der Gemeinde, sondern auch durch die Schwachen. Deshalb sollten wir keine Gaben einfach missachten. Das erklärt auch Paulus im 1. Korintherbrief. Es gibt keine kleinen Gaben. Es gibt keine zweitrangige Geschwister in der Gemeinde. Alle sind wichtig, weil Gott in ihnen ist und wirkt auch durch jeden von ihnen. Er ist in allen, weil er durch seinen Geist in den Gläubigen lebt. Und wir offenbaren seine Gegenwart in uns durch unsere Beziehung, unser Mitgefühl, unsere Einstellung und so weiter. So ist Gott, der Vater, über, durch und in allen, die sein Volk sind. Ich komme zum Schluss. Wir sind aufgrund unserer gemeinsamen Berufung, aufgrund der gemeinsamen Charaktereigenschaften, die der Geist Gottes in uns hervorbringt, wachsen lässt, sogenannte Frucht des Heiligen Geistes, und auch aufgrund unseres gemeinsamen Bekenntnisses dazu aufgerufen, in Einheit zu wandeln. Drei Dinge nochmal. Unsere Berufung, eine himmlische Berufung, die Gott an uns gerichtet hat, gemeinsame Charaktereigenschaften, die der Geist Gottes in uns wachsen lässt und aufgrund unseres gemeinsamen Bekenntnisses. In der Gemeinde gibt es weder Superchristen noch Einzelkämpfer. Es gibt viele Menschen, die ich treffe, auch auf der Straße, in den Kontakten, die ich habe, die sagen, ich brauche keine Gemeinde. Sie wollen Einzelkämpfer sein, sie wollen alleine zurechtkommen in ihrem Glauben. Das ist eine große Gefahr, wenn wir so denken. Superchristen, Einzelkämpfer, die soll es nicht geben, weil wir dazu berufen sind, gemeinsam in Einheit zu leben, auf derselben Ebene miteinander auf derselben Ebene, im Gleichschritt. Es gibt nicht welche, die schneller laufen und andere langsamer. Gleichschritt. Wir halten zusammen. Wir sind vereint in einem Christusähnlichen Charakter. Demut, Sanftmut, Geduld, Liebe. Und wir sind vereint in einem gemeinsamen theologischen Bekenntnis. Wir bekennen das Gleiche. Christlicher Philosoph Francis Schaeffer hat einmal gesagt, wir können nicht erwarten, dass die Welt glaubt, die verlorene Welt kann nicht glauben, dass die Aussagen Jesu wahr sind und dass das Christentum wahr ist, wenn diese Welt nicht die Einheit wahrer Christen in der Realität wahrnimmt, wenn sie diese Einheit nicht sieht, erfährt. Wir können die Welt nicht überzeugen ohne diese Liebe zwischen den Christen. Wenn Nicht-Christen uns sehen, uns betrachten, uns beobachten, sollten sie Menschen sehen, in denen Christus Jesus wohnt und die gemeinsam in ihm vereint sind. Unsere Berufung würdig zu in unserer Berufung würdig zu sein, unsere Berufung würdig zu wandeln, das bedeutet, gemäß den Anforderungen unserer Stellung in Christus zu leben. Wir haben eine Stellung in Christus und wir sollen dieser Stellung würdig sein. Zweitens, durch unser Verhalten den Charakter Christi nach außen zu zeigen, nach außen zu offenbaren, zu verkörpern. Und drittens, uns von einem gemeinsamen Glaubensbekenntnis leiten zu lassen. Amen.